ARD Sounds.
Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Gudrun Engel. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Sie ist unsere Frau in Washington, ARD-Auslandskorrespondentin und Studioleiterin des ARD-Studios Washington, immerhin das älteste und ein sehr renommiertes Studio. Gudrun Engel ist verantwortlich dort. Wie groß diese Verantwortung ist, das erzählt sie uns im Sonntagsbrunch-Podcast, den es auch in der ARD-Sounds-App gibt. Gudrun Engel ist seit 4 Jahren in Amerika, war zuvor auch in Brüssel oder Paris tätig. Sie berichtet über Politik und Zeitgeschehen. Und wenn sie mal nicht arbeitet, was macht sie dann gern? Was mag sie an Washington? Und was mag sie an Amerika? Und wie kommt die taffe Reporterin mit US-Präsident Trump zurecht? Lernen Sie Gudrun Engel näher kennen, jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Sie berichten für die ARD aus Washington. Sie haben Journalistik, Politik studiert, waren bei Zeitungen, beim Radio, haben dann für die Tagesschau und die Tagesthemen berichtet. Und dann sind Sie auch ins Ausland gegangen. Welche Stationen gab es denn auf Ihrem Weg nach Washington?
Also ich habe erstmal mit ganz vielen Vertretungstätigkeiten angefangen, um zu gucken, A, ob das was für mich ist, Auslandskorrespondenz, und B, um auch zu zeigen, dass mir das eben auch liegt. Also ich war 2 Monate in Nairobi. Ich war immer im Sommer zur Vertretung, wenn die Kollegen Urlaub hatten, in Paris, und bin dann als erstes als Korrespondentin nach Brüssel geschickt worden. Und da war ich dann eben zuständig für die Europäische Union, aber vor allem auch für die Niederlande. Hat mir da also noch ein neues Land erschlossen und für die NATO.
Während des Studiums, habe ich gelesen, waren Sie schon in Schweden und Litauen. Das klingt alles so danach, dass Sprachen so gar kein Problem für Sie sind.
Naja, was heißt gar kein Problem? Seit ich hier in den USA bin, versuche ich verzweifelt Spanisch zu lernen. Und es wuppt nicht so richtig, da funkt mir das Französische immer noch so ein bisschen dazwischen. Mhm. Aber ja, ich würde schon ganz klar sagen, Sprachen sind definitiv eher mein Ding als Zahlen. Wenn ich was mit Zahlen jemals gekonnt hätte, auch schon in der Schule, hätte ich vielleicht einen anderen Job. Also es ist definitiv schon die Arbeit mit Sprache und mit Fremdsprachen, die mir Spaß macht.
Mit den Zahlen haben wir was gemeinsam. Also Mathe war wahrscheinlich nicht so unseres, ne?
Mathe war jetzt gar nicht so weit vorne und Volkswirtschaft und so und Rechnungswesen Vollversagen.
Bei den Amerikanern ist das ja mit dem Englisch auch so ein bisschen anders, ja? Die klingen immer, als hätten sie eine heiße Kartoffel im Mund. Also, aber sie kommen da klar. Inzwischen.
Also ich habe tatsächlich in Vorbereitung für einen anderen Job mal so ein Cambridge English Certificate gemacht. Also es gibt ja so ein paar Jobs, wenn man sich auf die bewirbt, muss man eben nachweisen, dass man fließend in Wort und Schrift sehr gut mit der englischen Sprache umgehen kann. Und da gibt es 2 Varianten. Es gibt eben dieses Cambridge English Certificate für British English, oder es gibt den TOEFL Test für American English. Ja. Und ich habe damals dieses Cambridge English Certificate gemacht, und da habe ich nur ein C bekommen und habe mich wahnsinnig geärgert. Also die machen das ja mit Buchstaben, nicht mit 1 bis 6, sondern mit A bis und so weiter. Und ich habe ein C bekommen, also so eine 3. Und ich fand es total ungerecht. Und ich habe da angerufen und mich beschwert und habe gesagt, ja, was soll, also es kann ja jetzt überhaupt nicht sein und so. Und dann hat mir die Dame very British mitgeteilt, well, this is the Cambridge English Certificate and you, my dear, have a very bad American accent. Also das heißt, sie hat mir quasi gesagt so, ja, das ist ja ganz schön, aber für britisch und hochbritisch reicht das, was du hier machst, nicht. Aber amerikanisch kannst du gut, also.
Also statt Studio London besser Studio Washington, alles klar.
Definitiv, definitiv. Ich bin nicht so royal.
Sie sind nun seit Juli 2022 in Washington und sind dort Studioleiterin. Das heißt sicher eine Menge Verantwortung. Für wie viele oder wie vieles überhaupt?
Ja, tatsächlich. Wir sind das älteste und größte Auslandsstudio, das die ARD hat. Also direkt seit 1952 hat die ARD schon ein Büro in den USA natürlich, und das ist stetig gewachsen. Wir sind im Moment, würde ich sagen, so 40 Köpfe. Nicht 40 Stellen, aber 40 Köpfe. Wir haben natürlich auch Menschen in Teilzeit und mit anderen Arbeitsmodellen. Aber wir bedienen natürlich von hier alle ARD-Audiowellen und also alle Radioprogramme, die es gibt, selbstverständlich alle Social-Media-Plattformen, die die ARD hat, und wir machen eben großen Anteil auch des Fernsehprogramms für die ARD, also das heißt, das, was wir die blauen Sendungen nennen, also Tagesschau und Tagesthemen, Tagesschau 24, aber dann eben natürlich auch das MoMA, das Mittagsmagazin, das ja der MDR macht, und Brisant. Und dafür sind wir halt entsprechend gut aufgestellt. Wir sind ehrlicherweise im Moment auch ein bisschen ausgelutscht, weil unter Donald Trump alles nochmal enorm, die Schlagzahl nochmal enorm zugenommen hat. Aber ja, und für dieses Team bin ich verantwortlich dafür, dass alles läuft, dafür, dass alles funktioniert, dafür, dass sich alle gesehen fühlen, dafür, dass alle ausreichen. Also ich mache hier quasi alles, vom Urlaubsantrag bis zur Reportage um 20 Uhr.
Macht ja aber auch Spaß, alles zu machen, oder?
Auf jeden Fall. Nein, es ist, also die ARD hat wenige Positionen, bei denen man so großartig zum einen Führung und Management und zum anderen aber journalistische Tätigkeit verbinden kann. Meistens muss man sich irgendwann auf dem Weg entscheiden für das eine oder das andere, was natürlich, wenn man Talente und Stärken in beiden Feldern hat, immer ein bisschen schwierig ist. Mhm. Und hier habe ich eben das große Glück, dass ich beides machen kann.
Es ist Sonntag. Wie sieht denn bei Ihnen so ein Sonntag vielleicht ganz persönlich in Amerika aus?
Also wir haben ja diese Zeitverschiebung, deswegen muss man sich, wenn man hier arbeitet, brutal umorientieren. Ich bin eigentlich eher so eine Eule, also eher so nachtaktiv, aber weil man Deutschland immer so zeitlich hinterherhängt, muss man sich hier auf Lerche umprogrammieren. Und der Sonntag ist dann meistens nämlich der Sonntagvormittag bei uns, der Sonntagnachmittag in Deutschland, ist dann meistens der Tag, an dem man es schafft, mit Freunden und Familie zu sprechen, weil es unter der Woche einfach wahnsinnig eng getaktet ist und man dann da die Gelegenheit hat. Also das heißt tatsächlich am Sonntag, würde ich sagen, vormittags tüddel ich so zu Hause rum und bin am Telefon und versuche Kontakt zu halten in die Heimat.
Und frühstücken? So sonntags? Bisschen außer der Reihe?
Oh ja, also Frühstück, wenn, dann nur sonntags, ehrlich gesagt. Ich bin überhaupt kein Frühstückstyp, noch nie gewesen. Schon früher meine Eltern zur Verzweiflung gebracht, wenn die immer ankamen und gesagt haben, Frühstück wäre jetzt gut. Nein, danke. Also ich bin, morgens essen ist nicht so mein Ding. Aber Sonntagsbrunch wiederum finde ich fantastisch, wenn man in aller Ruhe und ungehetzt über einen längeren Zeitraum gemeinsam an dem Tisch sitzen kann und reden kann. Und dann, ja, ich finde American Breakfast super, ehrlich gesagt. Also alles was irgendwie ein Avocado Toast beinhaltet, finde ich schon mal spektakulär. Ich liebe Poached Egg. Es gibt ja fantastisch viele Möglichkeiten, wie man Eier zubereiten kann, aber Poached ist meine Lieblingsform. Und ja, also ich finde American Breakfast super. Es kann man auch nur einmal die Woche machen, sonst wird es einen aus der Kurve tragen.
Sonst geht man doch zu sehr auseinander, glaube ich. Ne? Kaffee morgens?
Ich trinke gar keinen Kaffee tatsächlich. Ich trinke tatsächlich überhaupt keine Heißgetränke. Mhm. Auch noch nie gemacht. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber wenn man mich Tee trinken sieht, weiß mein Umfeld so, jetzt ist irgendwas total aus der Reihe. Jetzt wird sie krank oder so. Nee, also ich bin Typ Saft, Typ Smoothie und auf jeden Fall oder Eistee, aber nicht warm.
Sie berichten beinahe täglich aus Amerika, stehen vor der Kamera und über die politische Lage zu informieren, ich glaube, das erfordert derzeit eine Menge Fingerspitzengefühl. Wie sehr fordert Sie einen Präsident wie Donald Trump?
Ach, es ist tatsächlich im Moment, tja, was für ein Wort verwendet man dafür am besten? Also es ist in der Tat fordernd, ja. Es ist und es ist sehr unberechenbar. Ich glaube, das ist das beste Wort im Moment. Unberechenbar. Mhm. Weil ich glaube, dass Donald Trump meistens morgens selber noch nicht weiß, was er abends wieder auf True Social schreibt. Mhm. Und weil es so erratisch ist und so ein Zickzackkurs, erfordert es höchste Konzentration, weil man natürlich in unserem Fall, der Zuschauer, die Zuhörerin, der User muss nicht jede Wendung mitnehmen, weil sich's eh sehr schnell ändert. Aber wir Journalisten, wir Beobachter hier, wir müssen jede Wendung mitnehmen, um zu wissen, wo was herkommt oder wo was hinführen kann für diese Analyse. Und da sind wir schon sehr gefordert, weil es gefühlt nie aufhört. Also der Mann hat ja sehr offensichtlich eine Schlafstörung, weil er einfach vor allem auch immer nachts, wenn er wach ist, dann diese True Social Posts absetzt. Und das führt natürlich dazu, dass wir auch sehr wenig Schlaf haben gerade.
Wie nah kommen Sie überhaupt an ihn ran?
Also um mal was Positives zu sagen, wir kommen an Donald Trump viel näher ran als an Joe Biden vorher.
Okay.
Also Joe Biden vorher war sehr abgeschottet, hat selten Pressekonferenzen gegeben, war selten im Briefing Room. Donald Trump kommt ja ständig vorbei. Der Mann hat ja ein unfassbares Mitteilungsbedürfnis. Und der redet ja ständig und überall. Der redet ja auf dem Weg zum Hubschrauber, er redet, wenn er aus dem Hubschrauber aussteigt, dann redet er, wenn er ins Büro geht, dann redet er, wenn er hinter... und so weiter und so weiter. Mhm. Und es ist gar keine Beschwerde. Das ist das ist natürlich viel, aber wir kommen viel näher an Donald Trump ran als vorher an Joe Biden oder davor auch an Obama. Mhm. Ja, nein, also der ist so gesehen, ist er sehr... nahbar, weil er natürlich die Nähe zu Journalisten auch sucht. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen schizophren. Einerseits beschimpft er uns und insbesondere ja die weiblichen Kolleginnen gerne, aber um das zu tun, sucht er ja die Nähe auch. Also auch das ist ja so ein bisschen Widerspruch, das gehört zu den Widersprüchlichkeiten hier.
Mhm. Für Sie, für die ARD, kommt es ja darauf an, seriös zu berichten, auch mitunter so ohne Emotionen. Wie gut gelingt das?
Ja, also ich meine, das ist mein Job so. Also diese Professionalität, die gehört, glaube ich, dazu. Also es ist, glaube ich, auch völlig irrelevant, was ich persönlich denke oder fühle in dem Moment. Das ist mir einmal nicht gelungen. Das wurde auch kritisiert, zu Recht. Aber in der Regel gelingt mir das schon. Also ich halte mich halt einfach an die Fakten. So, ich bekomme immer wieder auch mal nette Zuschriften, wo Leute sagen, ja, ich habe gesehen, es hat in ihrem Auge geblitzt oder ah, da haben sie, da hat man gesehen, was sie denken und so. Ja, mag sein, aber ich versuche, aber das ist natürlich auch sehr viel Deutung. Also so wie wir Donald Trump deuten, werde ich dann gedeutet. Aber nein, also ich halte mich klar an die Fakten. Ich sage, was wir wissen. Ich sage klar, transparent, was wir nicht wissen. Ich kennzeichne klar, wenn es eine Einschätzung ist von einem Analysten oder einem Experten. Und wenn ich in einer Analyse zu einer Schlussfolgerung komme, dann liefere ich normalerweise auch die Erklärung, warum ich da hinkomme, damit die Leute das nachvollziehen können. Also das ist, glaube ich, der Weg, den man gehen sollte. Also sagen, was ist, was die Leute dann darüber denken oder davon halten, das bleibt jedem selbst überlassen. Es ist nicht meine Aufgabe, den Leuten zu sagen, was sie denken oder fühlen sollen, sondern das macht bitte jeder mit sich selbst aus. Ich bin dafür da, ein klares Bild zu liefern, idealerweise aus mehreren Perspektiven, was hier gerade der Stand der Dinge ist.
Wie muss man sich Ihren Tag, so einen ganz normalen Arbeitstag im Studio in Washington vorstellen?
Also es fängt sehr früh an, ne? 5.30 Uhr geht's los, weil Deutschland eben mit Zeitverschiebung 6 Stunden dann schon einen halben Arbeitstag hinter sich hat. Und wenn ich dann meine Mailbox aufmache, dann läuft die schon über mit sehr vielen Anfragen und Deadlines und so. Also das heißt, ich habe meistens erst ein Auge offen, aber schon Bluthochdruck. Und dann eben ganz viel Papierkram lesen, checken, Mails beantworten für so ungefähr 2 Stunden von 5.30 Uhr bis 7.30 Uhr. Dann haben wir unsere erste Konferenz mit allen Korrespondenten und Producern und der Technik, wo wir besprechen, wie wir durch den Tag gehen, also wer übernimmt welches Thema, wer übernimmt welchen Beitrag und so weiter. Dann kommen alle eingetrudelt bei uns im Studio. Dann treffen wir uns nochmal um 9.30 Uhr, um quasi so einen Raincheck zu machen. Läuft's bei allen? Wissen alle, was sie tun? Wo stehen wir gerade? Müssen wir was absprechen? Hat sich was verändert? Ja, und dann, also in meinem Fall, ich mache ja schwerpunktmäßig Video. Ich mache sehr gerne, vom Radio. Ich mache wahnsinnig gerne Radio, aber meistens ende ich in der Tagesschau. Und das heißt, dann bereiten wir im Prinzip vor, schneiden die Beiträge entsprechend, sammeln die Sachen zusammen, machen Interviews. Das alles, sodass wir dann, weil durch die Zeitverschiebung bedingt, eben um 20 Uhr eine Tagesschau senden können. Also die 20 Uhr Tagesschau ist 14 Uhr nachmittags hier. Wir haben also wenig Zeit, das zu machen. Und die Tagesthemen sind dann so gegen 16.30 Uhr. Und danach könnte man ja sagen, ist ja super, kann man Feierabend machen, aber danach mache ich dann tatsächlich diese ganzen Studio-Leitungsgeschichten, wenn dann noch was organisiert werden muss. Mhm. Viele sagen, es ist der schönste Job in der ARD, das stimmt schon auch, aber man muss wissen, dass es also ein 12-14-Stunden-Tag ist.
Der Sachsenradio Sonntagsbrunch mit Korrespondentin Gudrun Engel und der Schnellantwortrunde. Ich kann gut entspannen bei...
Wenn ich irgendwo oben bin und runter gucken kann.
auf die Palme bringt mich.
Inkompetenz. Ich würde so gerne. Nein, im Ernst. Also ich finde, das Großartige hier ist, ich arbeite in einem Team mit absoluten Profis. Jeder weiß, was er tut und jeder Handgriff sitzt. Und ich werde schon mal leicht ungeduldig im Arbeitskontext, wenn was nicht so wuppt.
Geld gebe ich gern aus für
Genussmittel. Also Essen. Mhm. Ja, ich glaube, bei mir sieht man es auch, Klamotten auch.
Ich sündige bei
Zucker, alles mit Zucker, jederzeit.
An anderen Menschen mag ich
Offenheit, Ehrlichkeit, Fröhlichkeit.
Das schönste Kompliment, was Sie bekommen haben?
Wenn man dich auf dem Schirm sieht, werden die Pixel im Fernseher wieder wach.
Ja, schön. Meine größte Stärke?
Ich glaube, ich bin empathisch.
Meine Schwäche?
Ich bin ungeduldig und manchmal zu wenig diplomatisch.
Ein Tag war gut, wenn?
Das kommt drauf an. Wenn hier der Baum brennt, war ein Tag gut, wenn ich es geschafft habe zu duschen und eine warme Mahlzeit zu mir zu nehmen. Ansonsten würde ich sagen, ein Tag war gut, wenn ich abends das Gefühl habe, ich bin zufrieden mit dem, was ich erreicht habe.
Sie sind unsere Frau, wenn es darum geht, die US-Politik zu erklären, einzuordnen, aktuelle Geschehnisse zu beleuchten. Aber Sie sind auch auf Veranstaltungen wie zum Beispiel der Oscar-Verleihung zugange. Sind das so schöne Abwechslungen, so zum harten Politikgeschäft im Weißen Haus?
Total, total. Das braucht man auch. Also man muss zwischendurch mal raus. Ich bin ja die USA-Korrespondentin. So, seit Donald Trump im Weißen Haus ist, habe ich zusehends das Gefühl, ich bin nicht mehr die USA-Korrespondentin, sondern die persönliche Donald Trump-Korrespondentin. Und da fällt halt vieles hinten runter. Auf der einen Seite mache ich natürlich sehr viel mehr internationale Politik. Also ich weiß jetzt gefühlt alles über Grönland, Venezuela, den Iran und so weiter. Kuba next, so ungefähr. Mhm. Auf der anderen Seite fällt natürlich deshalb aber auch die Berichterstattung über dieses große, fantastische Land ein bisschen hinten runter. Und das ist sehr, sehr schade. Und dann muss man manchmal raus und muss mal wieder, also die Oscars waren natürlich jetzt spektakulär, aber man muss auch zwischendurch einfach mal nach Kansas, Kentucky oder Oklahoma fahren und mit normalen Amerikanerinnen und Amerikanern sprechen, um auch das Gefühl für das Land nicht komplett zu verlieren. Und das ist schon immer ganz gut. Einerseits, weil man mal rauskommt und andererseits, weil man dabei auch das Gehirn mal ein bisschen lüften kann.
Mhm. Apropos Weißes Haus, erinnern Sie sich so an Ihr erstes Mal? Wie ist es überhaupt, da zu sein?
Ach, das ist schon irre. Das ist schon, ich meine, das ist die Machtzentrale, ne? Und das ist winzig. Also mein erstes Mal im Oval Office, also alle haben mir vorher gesagt, so sei nicht enttäuscht, das ist sehr, sehr klein. Es ist sogar so klein, dass, wenn wir Reporter da alle reingehen, dass es dann da so eng und gestopft ist. Und beim ersten Mal wusste ich noch nicht so genau, wo man sich da am besten hinstellt. Und dann wurde ich von so einer ganzen Kamerameute so zurückgedrängt. Irgendwann ging es nicht mehr weiter. Und dann stand ich wirklich praktisch mit den Beinen an dem Schreibtisch, den man ja kennt, an dem normalerweise der Präsident sitzt und seine ganzen Sachen unterschreibt. Und mein einziger Ausweg war, ich saß dann auf diesem Schreibtisch. Weil ich saß auf dem Resolute Desk, weil das der einzige Platz war, der noch frei war. Ja, es ist schon eine ganz besondere Atmosphäre einfach. Mhm. Und zwar unabhängig davon, ob es Joe Biden ist oder Donald Trump. Donald Trump macht da schon, ich meine, er hat ja viel umgestaltet, ne? Jetzt ist ja alles irgendwie, jetzt sieht es ja irgendwie aus wie eine goldene Basilika, überall hängen goldenes Zeugs rum. Und hat da schon sehr stark seinen eigenen Innenarchitekturstil da jetzt mit eingebracht, vorsichtig formuliert. Und einen Teil hat er ja auch abgerissen und so. Aber nee, also es ist schon irre. Es ist schon irre.
Sie sind nun sehr präsent im Fernsehen und es fällt auf, Sie tragen gern kräftige Farben, rot, grün, satte Farben, manchmal knalliger Lippenstift. Das sind Sie alles selbst oder gibt es da auch jemanden, der sagt, so Gudrun, das wäre jetzt schick und das wäre jetzt gut, so eben Fernsehen, Beratung und so weiter? Haben das Korrespondenten
das bin ich tatsächlich
auch?
Selbst. Nee, ja, total. Also all das, was Sie beschreiben, gibt's, glaube ich, für die Moderatorinnen und Moderatoren in Deutschland. So. Mhm. Hier bin ich ja alleine mit mir selber. Mhm. Also das heißt, es ist jeden Tag ein neues Experiment, was ich da zusammen. Nein, also ich mag einfach Farben. Mhm. So. Ich mag Farben gerne. Schon immer. Und natürlich hat sich da jetzt über die Jahre, hat sich da jetzt auch ein bunter Regenbogen im Schrank angesammelt.
Man kann sagen, man kann ja nicht immer die gleiche grüne Jacke jetzt anziehen, ne? Das wäre ja dann
genau
ein bisschen.
Genau, so. Und deswegen, und ich guck morgens immer und überlege so, was könnte ich denn heute mal zusammen? Ist das zu wild oder geht das noch? So, aber nein, das bin tatsächlich ich. Mhm. Weil wir haben auch keine Maskenbildnerin oder so. Also das heißt, man muss das üben und dann ungefähr wissen, wie lange braucht man, um sich vernünftig das Gesicht anzumalen. Und dann muss man das halt mit einpreisen, so dass man rechtzeitig vor der Schalte das macht. Aber nee, also was sie da sehen, ist 100% ich. Und das, wenn es mal nicht so gut aussieht, dann habe ich es auch selber verbockt.
Also ich find's toll, fast immer. Sie sind nur eine ganze Zeit schon in Amerika. Was mögen Sie an diesem Land besonders, was vielleicht auch nicht?
Also ich finde dieses Land so faszinierend toll, weil die Menschen toll sind. Das kann man nicht anders sagen. Das Amerika-Bild, das wir, glaube ich, in Deutschland oft haben, ist nicht ganz präzise, ne? Weil wir glauben ja in Deutschland irgendwie immer, die sehen so ähnlich aus wie wir, die gucken die gleichen Filme im Fernsehen, die hören die gleichen Lieder im Radio. Ich habe auch schon mal einen Hamburger gegessen, ich weiß voll, wie die ticken. Und da sage ich dann immer so, nee, also so ist es halt nicht. Ich mag die Herzlichkeit, ich mag die Offenheit, ich mag, dass man hier sehr viel freundlicher miteinander umgeht, als ich das in Deutschland in weiten Teilen leider wahrnehme. Die Zugewandtheit ist eine andere. Das Engagement, das freiwillige, ehrenamtliche Engagement ist hier viel, viel größer. Gesellschaftliche Themen werden hier anders verhandelt. Und zwar unabhängig jetzt von dieser politischen Spaltung, sondern wenn man davon mal weggeht. Ich mag die Leichtigkeit, mit der hier vieles funktioniert. Und ich mag tatsächlich auch diesen Gedanken, der hier sehr präsent ist, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist nicht schlimm, dann machen wir es anders. Mhm. Und es ist keine Niederlage. Also die Neiddebatte und die Fähigkeit, sich gegenseitig runterzuputzen, die ich aus Deutschland kenne, die fehlt mir hier nicht. Mhm. Ja. Das finde ich toll. Und die wahnsinnige Vielfältigkeit dieses Landes. Ich meine, wir reden über 50 Bundesstaaten, 4 Zeitzonen. Die Natur ist spektakulär. Die Nationalparks, das ist fantastisch. Also dieses Land hat wirklich wahnsinnig viel zu bieten und es geht sehr viel über die Politik hinaus. Ja, und leider beschäftigen wir uns meistens nur mit Politik. Auch das ist ja was mir zum Beispiel auffällt, dass ich natürlich auch immer noch gefragt habe, wie kannst du da jetzt leben? Ja, wie geht also das ja? Da kann man ja auch nicht mehr hinfahren. Und ich denke mir immer, das zeigt, dass wir ein emotional besonderes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten haben, weil es hat ja auch niemand gesagt, ja, ich fahre jetzt nicht mehr nach Italien an Gardasee und esse eine Pizza, nachdem Giorgia Meloni gewählt wurde. Da sind wir sehr viel toleranter, was unterschiedliche Ideen und Aspekte angeht und fokussieren nicht so stark auf eine Sache. Und im Moment habe ich schon das Gefühl, USA wird immer nur auf Donald Trump runtergebrochen und daran reibt man sich dann vielleicht und dann sagt man, das geht nicht mehr. Und da ist es mir ein Anliegen zu sagen, so nee, also das ist zu schwarz-weiß, das ist zu einfach.
Was ist nicht so toll in Amerika?
Also für mich in meiner Situation habe ich eine sehr hohe Lebensqualität. So für mich privat ist alles schön. Natürlich besorgt mich die politischen Wendungen und natürlich besorgt mich als Europäer, also ich bin, also nicht falsch verstehen, ich werde nicht hierhin auswandern, ich werde selbstverständlich zurück nach Deutschland kommen oder irgendwo anders hin in Europa. Ich bin sehr überzeugte Europäerin. Und das merke ich auch hier ganz oft. Also wenn ich mich hier an etwas reibe oder so, dann denke ich immer so, ja, ich möchte nach Hause. Natürlich gibt's hier große Herausforderungen, wo man sich denkt, na, da gibt's woanders auf der Welt schon ein besseres System für. Ja.
Was haben Sie damals gesagt, als das Angebot kam, nach Washington zu gehen, in dieses älteste, renommierteste Studio?
Oh, wow. Okay. Nein, also tatsächlich, ich glaube, das ist eine Position, da denkt man nicht nach und da sagt man nicht nein.
Ich kann mir vorstellen, als Amerika-Korrespondentin will man auch immer noch ein bisschen mehr von diesem riesigen Land entdecken. Was steht so auf Ihrer Liste, wo Sie noch mal hinwollen jetzt? Oder was Sie unbedingt noch mal machen müssen?
Also ich hatte, zum einen habe ich ja das Glück, dass ich durch meine Dienstreisen viel schon gesehen habe oder sehen konnte. Also ich war zum Beispiel mit Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska, ja, da kommt man ja sonst normalerweise jetzt nicht einfach mal so hin, Alaska, da war ich jetzt, das war toll. So, also ich war noch nicht auf Hawaii, das gehört ja auch dazu, da muss ich mal noch einen Urlaub planen, Und ja, also ich hatte tatsächlich das große Glück, dass ich während meiner Urlaube dann immer ganz tolle Roadtrips machen kann. Das kann man natürlich hier in den USA auch perfekt, ne? Mhm. Und ich werde jetzt, also was mir noch fehlt, ist so der Nordwesten, also Oregon, Washington State, Montana, Wyoming, Idaho, so. Das möchte ich diesen Sommer abfahren. Mhm. Und da gibt's halt auch fantastische Nationalparks. Also der in Deutschland bekannteste ist wahrscheinlich Yellowstone, weil es ja diese Serie gab mit Kevin Costner. Mhm. Da will ich jetzt unbedingt mal hin und die Büffel sehen. Und ich war tatsächlich auch noch nicht auf hier an der Ostseite. Also ich habe schon die Küste von Maine abgefahren und so im vergangenen Sommer. Aber ich war noch nicht in Vermont. Da will ich auch noch mal hin.
Wenn Sie an Deutschland denken, was vermissen Sie da in Amerika?
Butterbrezel.
Okay.
Ja, also ich glaube, das ist die Generalantwort ist immer Butterbrezel. Und naja, also ich vermisse Menschen. Ich vermisse ehrlich gesagt nicht Deutschland als Deutschland. Aber ich vermisse Menschen. Die sind halt in meinem Fall in Deutschland.
Nun sind Sie aber auch trotzdem immer mal wieder in Deutschland. Wie oft schaffen Sie es so über den großen Teich?
Also in der Regel würde ich sagen 3-mal im Jahr.
Okay.
Und dann verbinde ich normalerweise, entweder habe ich eine Doku im Gepäck, für die ich dann Werbung mache oder ja, also ich schaffe es in der Regel ganz gut, dann einen dienstlichen Termin damit zu verbinden, dann eben auch Familie und Freunde zu sehen. Mhm. Und dann gucke ich, dann schiele ich immer so ein bisschen, ja, wird jemand 50 oder jetzt meine nächste Heimreise, da darf ich Freunde bei ihrer Hochzeit begleiten, also so. Mhm.
Und ich habe gelesen, dann gibt's auch Vorträge in Deutschland, so an Unis zum Beispiel.
Ja, also ja, tatsächlich. Also ich habe ja Journalistik und Politikwissenschaften in Dortmund studiert. Mhm. Ich hatte auch mal tatsächlich das Ziel, nach Leipzig zu wechseln. Da haben Sie ja studiert, ne?
Ja.
Das war damals aber, ich habe mir das auch angeguckt, war auch in Leipzig, ich habe mir die Uni angeguckt und so und dachte, ich habe ja das Grundstudium in Dortmund gemacht, könnte das Hauptstudium in Leipzig machen. Das war dann aber tatsächlich aus, ja, logistischen Gründen nicht so leicht, weil man die Punkte, die man an der einen Uni hatte, nicht auf die andere übertragen konnte. Das war ein wahnsinniges Problem, Sachen anzuerkennen und so weiter und so weiter. Deswegen ist es nicht Leipzig geworden, aber ich habe tatsächlich dann die Uni Dortmund, meine Uni, hat mich dann gefragt, ob ich sprechen könnte bei der Vergabe der Diplome oder beziehungsweise jetzt Masterabschlüsse. Und das habe ich gerne gemacht. Und auch die Uni Passau hat auch schon angefragt, da habe ich auch schon mal einen Vortrag gehalten. Also es gibt natürlich ein großes Interesse an USA-Themen, ohne Frage. Mhm. Ne? Erleben wir ja auch hier in der Berichterstattung. Und es ist immer ganz schön, wenn man in so einem Vortrag hat man mehr Zeit als immer nur 1,30, um irgendwas zu erklären, sondern dann kann man auch mal Zusammenhänge besser herstellen und so. Also ich freue mich immer, wenn ich gefragt werde und da Wissen teilen kann.
Momentan ist auf der Welt eine Menge los, viel nicht so Schönes. Können Sie so mit Ihrem Job auch privat mal abschalten, mal so diese weltpolitische Lage ein bisschen ausblenden? Machen ja jetzt viele, indem sie sagen, ich gucke weniger Nachrichten. Geht natürlich in unserem Fall nicht so. Aber so gibt es Momente, wo Sie sagen, jetzt mache ich mal wirklich so einen Haken dran und jetzt bin ich mal nur für mich?
Gemischte Antwort. Also ich habe Freunde, bei denen das so ist, die mich dann auch fragen, sag mal, arbeitest du noch? Weil ich habe schon lange nicht mehr geguckt, weil ich muss mich abgrenzen. Und das kann ich total verstehen. Die Weltlage ist im Moment irre und sie ist bedrohlich. Und deswegen verstehe ich auch, wenn man sagt, man muss da mal Abstand nehmen. Mhm. Und das kann ich auch jedem ehrlicherweise nur raten. Jetzt würde ich in meinem Fall sagen, Augen auf bei der Berufswahl. So sehr ich manchmal das Gefühl habe, ich kann nicht mehr, ich würde das auch gerne, es geht halt nicht. Ich habe mich dafür entschieden, diesen Job zu machen. Und deswegen bin ich halt quasi mit meinem Handy verwachsen. So. Ist das belastend? Mitunter sehr. Mhm. Ich habe es jetzt einmal geschafft, im vergangenen Jahr im September, da bin ich mit habe ich entschieden zusammen mit einer Herzensfreundin, dass wir über die Alpen wandern. So. Und dann habe ich mich auch vorher brav abgemeldet im Sender und habe gesagt, so, also ich bin tagsüber, das Handy ist einfach aus, weil es hat auch keinen Empfang und ich bin eh auf dem Berg. Ich kann eh nichts machen. Das ist dann halt mal so. Mhm. Und das war eine total gute Erfahrung. Also es war insgesamt aus mehreren Gründen eine gute Erfahrung, aber speziell dieser Aspekt, auch nicht mit dem Handy zu navigieren, sondern es wirklich auszuhaben und den ganzen Tag einfach unterwegs zu sein, ohne ständig in Gesprächen oder Gedanken oder Tätigkeiten unterbrochen zu werden von einer Eilmeldung, von einer Information, von einem Gespräch. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Für mich ist es nur eingeschränkt möglich, das zu machen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich Pausen und Auszeiten nimmt.
Mal angenommen, Sie sind in Washington und haben einen Tag nur für sich, ohne Arbeit. Was machen Sie dann?
Ich bin sehr gerne zu Hause, weil ich einfach beruflich so wahnsinnig viel unterwegs bin. Also das heißt, ich tüdel dann total gerne zu Hause rum, setze mich im Zweifel auf den Balkon, lese was. Wie gesagt, versuche irgendwie mit Menschen in Kontakt zu bleiben, die sonst sehr weit weg sind. Und Washington selbst ist eine fantastische Stadt. Die ist jetzt bei vielen Touristen gar nicht so an eins. Aber Washington ist eine fantastische Stadt mit fantastischen Museen. Dann würde ich tatsächlich irgendwas frühstücken gehen. Und dann würde man mich wahrscheinlich im Museum finden, in der Portrait Gallery oder im Kunstmuseum. Das wäre für vorhin auch noch eine gute Antwort gewesen. Also wenn ich Museum, entspannt mich auch unheimlich, dass ich zwischendurch mal eine kulturelle Eingebung habe.
Was machen Sie vielleicht so für einen Sport, um sich fit zu halten für diesen auch anstrengenden Job?
Das ist das Problem. Ich weiß, dass ich das tun müsste und ich weiß, dass ich in ein Alter komme, wo es wirklich problematisch ist, nichts weiteres zu tun. Aber tatsächlich außer morgens aus dem Bett hüpfen und irgendwie ein bisschen durch die Gegend wackeln und stretchen und so, schaffe ich es leider nicht. Ich würde wahnsinnig gerne, ich glaube, es wäre total gut, Yoga zu machen oder Pilates oder sowas in der Art. Das schaffe ich zeitlich leider nicht, ist ärgerlich. Also formulieren wir es so, rational weiß ich total, dass Sport super sinnvoll wäre, in der praktischen Umsetzung hakt's.
Kennen wir alle. Wir haben schon über Ihre farbenfrohe Kleidung gesprochen, die Sie dann auch in Amerika einkaufen, Fragezeichen, shoppen gehen, wie ist
ja.
das?
Ja, ja, das ja, geht, ja, ja. Also ich habe schon vieles mitgebracht, so, was ich vorher auch in Brüssel schon hatte. Das finde ich übrigens auch spannend. Ne? Ich hatte viele Jacken auch in Brüssel vorher schon. Da ist es irgendwie nicht so aufgefallen, weil man da vermutlich eher in diesem bürokratischen, grauen EU-Hauptquartier rumsteht. Aber nee, also ich kaufe hier durchaus gerne ein.
Zurück zu Ihrer Arbeit im Studio Washington. Die Lage in der Welt ist angespannt. Es gibt viele Konfliktherde, Kriege. Es gibt einen, wie wir schon gesagt haben, unberechenbaren US-Präsidenten, den Sie regelmäßig erleben. Aber ich glaube, diese Arbeit, und das konnten wir schon raushören, ist sehr spannend. Würden Sie sagen, Sie haben einen Traumjob oder ist es doch manchmal ein Albtraum?
Also, das ist ein absoluter Traumjob. Ich habe das große, große Glück, sehr früh verstanden zu haben, was meine Talente und was meine Neigungen sind und was mir Spaß bringt. Also mein Job an sich ist schon mal richtig gewählt und dass ich den jetzt hier machen darf, ist natürlich ein Jackpot. Mhm. Das kann auch zum Albtraum werden, zwischendurch, natürlich, aber ich glaube, das ist bei jedem Job ja der Fall. Mhm. Also es gibt ja, man hat ja immer Höhen und Tiefen, aber in der Grundgesamtheit würde ich sagen, ist das, was ich hier mache, spektakulär und macht wirklich großen Spaß. Also ich steige jeden Morgen sehr happy auf mein Fahrrad und radel ins Studio.
Na, das ist doch auch Sport, über den wir gesprochen haben.
Es ist ein E-Bike.
Ach, na, das macht nichts.
Aber
na.
Es gibt sehr viele Hügel und Berge.
Ja, eben. Ja, und die muss man trotzdem.
Hügel, es gibt sehr viele Hügel in Washington.
Die muss man auch mit einem E-Bike abtreten. Das ist ja immer so eine falsche Auffassung mancher Leute, die meinen, na ja, das fährt ja dann von selbst. Das tut's ja nicht.
Das stimmt. Nein, nein, ich trete.
Lassen Sie uns mal über die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft sprechen. Die findet ja in den USA, in Kanada und in Mexiko statt. Gibt es da eine Vorbereitung im Studio Washington?
Na klar, ja. Na klar. Wir sind auch, was das angeht, ein bisschen atemlos, weil wir haben nicht nur, also uns stehen 5 sehr heiße Wochen bevor, was das angeht, weil wir haben die Fußball-WM natürlich und wir haben aber zeitgleich zur Fußball-WM auch noch andere Großereignisse hier in den USA. Der Präsident wird 80 zum Beispiel und hat dafür nicht Fußball gewählt, sondern Wrestling, also hat tatsächlich so ein Cage Fight, das ist wirklich so ein Käfigkampf Okay. Macht er im Garten vom Weißen Haus. Das ist noch ein bisschen skurril, ne?
Ja.
Und das ist aber auch parallel zur WM. Dann wird dieses fantastische Land 250 Jahre alt am 4. Juli. Das ist natürlich auch eine große Party, auch davor und danach. Ja, also wir, und die Fußball-WM, also wir freuen uns. Wir sind total gespannt. Wir haben schon überlegt, welche Spielorte wir mit welchen Geschichten gut abdecken können. Mhm. Und sind jetzt halt vor allem mal gespannt, wie viele Fans wirklich anreisen, weil die Ticketpreise sind echt gesalzen.
Ja,
Eureka, so, als echt irre. Und dann gibt's natürlich jetzt nicht in allen Ländern große Begeisterung, in die USA zu reisen, nach allem, was wir hier erlebt haben. Natürlich mit Abschiebungen und mit der Einwanderungsbehörde und so. Also wir müssen mal ein bisschen gucken, wie es wird. Aber grundsätzlich, es wird jetzt nicht so ein Fußballfest wie damals in Deutschland, ne? Dafür sind die Amerikaner in der Gesamtheit an Fußball zu wenig interessiert. Mhm. Aber wir haben alle, glaube ich, große Freude dran, dass wir ein großes internationales Event hier haben.
Wie sehr sind Sie Fußballfan?
Also sagen wir mal so. Ich habe in Dortmund studiert und direkt in der Einflugschneise zum Stadion gewohnt. Da ist man schon immer so ein bisschen mitgegangen und hatte so ein bisschen Ahnung. Und jetzt würde ich sagen, bewegt sich's auf einem seriösen Niveau. Also ich weiß, dass die Bayern Meister geworden sind vorzeitig und so, ne? Also ich würde sagen, es bewegt sich auf einem soliden Wissensniveau. Aber wer welchen Transfer wo, wann und welcher Trainer wie kurz vor der Entlassung steht, das kriege ich jetzt hier in den USA nicht mehr so genau mit.
Werden Sie WM-Spiele live angucken können?
Ich hoffe das. Mhm. Also ich werde natürlich, also mein Fokus ist aber, also wir haben eine fantastische Sportredaktion, die sich um die inhaltliche Sportberichterstattung kümmert. Aber was natürlich von uns ganz klar gefragt ist, ist die Frage, ne, was bedeutet das politisch? Also gibt's zum Beispiel Auseinandersetzungen mit der Einwanderungsbehörde? Gibt's Probleme? Kommt das Team des Iran beispielsweise? Das sind so Fragen, mit denen ich mich dann befassen würde. Und dann natürlich werde ich beim Finale mit dem Präsidenten im Stadion sein. Da gibt's ja dann zum ersten Mal, soll es ja auch eine Halbzeitshow geben, wie beim Super Bowl hier in den USA und so. Also es wird ja die ganze Veranstaltung wird ja auch sehr amerikanisiert und das wird dann meine Aufgabe sein, das so ein bisschen einzuordnen und einzuschätzen.
Mhm. Wie sehr haben Sie sich mit der deutschen Mannschaft vielleicht beschäftigt schon?
Also ich habe mich inhaltlich nicht mit der deutschen Mannschaft beschäftigt, weil wie gesagt, das machen die Kollegen vom Sport. Aber ich weiß, wo sie wohnen werden. Ich weiß, wie es da aussieht. Ich war da auch schon mal. Also ich könnte Tipps geben, was sie einpacken sollen und so. Genau.
Fußball-WM auf dem amerikanischen Kontinent. Es gab ja auch schon Länder, die wollen lieber nicht zur WM, haben wir schon gesagt. Was glauben Sie, wie sicher ist die WM in den USA?
Also an sich wird das für Zuschauer, Besucher und so weiter und natürlich auch für die Teams wird das eine sehr sichere Veranstaltung werden, weil die Amerikaner jetzt schon total aufrüsten, weil auch klar ist, dass die Amerikaner ja sehr profunde Kenntnisse haben, auch wenn es darum geht, Großveranstaltungen zu machen und Anschlagsgefahr zu verhindern etc. etc. Also das heißt, ich glaube, wir werden sehen, dass die Gesichtserkennung beispielsweise nochmal krass zulegt, dass wir überall Kameras haben und was so Konzepte angeht, wie leitet man Mengen und Menschen und so weiter, da sind die Amerikaner eh ganz vorne. Also ich würde grundsätzlich erstmal sagen, ich gehe davon aus, dass das eine sehr, sehr sichere Veranstaltung wird. Es besteht natürlich immer die Gefahr, dass irgendwo irgendwas passiert bei der Anzahl Waffen, die einfach hier im Land regulär, legal zirkuliert.
Ich sage ja immer, Amerika ist ja ein sportliches Land, auch wenn die mit Fußball jetzt nicht so viel am Hut haben. Es gab ja auch schon eine WM dort. Ich schaue am liebsten so auf die Leichtathletik in den USA. Mhm. Das fasziniert mich wahnsinnig. Wie ist das so bei Ihnen? Gucken Sie so Sport im Fernsehen, irgendwas?
Ja, also ich war schon zweimal beim Super Bowl. Also okay. ich habe so für mich entschieden, so wenn ich hier bin, dann nehme ich die ganzen amerikanischen Sachen mit. Baseball ist wirklich langweilig. Das dauert unfassbar lange, aber man muss es ja mal gemacht haben, ne? Also man muss mal sich da mal angucken. Und wir haben natürlich, ich war auch beim Eishockey schon und beim Basketball. Also das sind ja die großen Sportarten hier in den Vereinigten Staaten, ne? Also hier Football an erster Stelle und eben Basketball, Eishockey und Baseball. Da war ich überall schon. Da haben wir hier in das große Glück, dass wir in Washington D.C., also hier in der Hauptstadt, auch für jede dieser Sportarten ein Team haben. Die sind alle jetzt nicht maximal erfolgreich oder so. Aber es macht Spaß, dahin zu gehen. Wenn wir über Fußball sprechen, sind wir hier in Washington beim Frauenfußball sehr erfolgreich tatsächlich. Mhm. Gar nicht die Männer, aber die Frauen. Und ja, insgesamt stimmt. Also es ist ein total sportliches Land. Ja, wenn ich ganz früh morgens unterwegs bin, die Ruderer sind schon frühs um 5 auf dem Potomac, also hier auf dem großen Fluss in Washington. Also überall wird gejoggt und Amerikaner immer oben ohne. Ich verstehe es ja nicht. Also optisch ist es ausbaufähig. Aber ja, also ständig kommen einem halbnackte Männer entgegengelaufen. Es ist eine sehr sportliche Veranstaltung.
Ich möchte mit Ihnen über Ihren Opa Rudi sprechen. Sie haben eine tolle Verbindung zu ihm herausgefunden oder aufgetan.
Ja, also tatsächlich ist es so, also ich bin bei meinen Großeltern auch sehr, ich hatte eine sehr, sehr enge Verbindung zu meinen Großeltern und hab dann rückblickend, als ich über den D-Day berichtet habe, da war ich in der Normandie mit Joe Biden, aber eben auch mit ein paar Veteranen, die alle so an die 100 waren und die eben 80 Jahre vorher in der Normandie angelandet sind. In diesen ganzen Gesprächen mit diesen ganzen Veteranen und so hatte ich irgendwie so das Gefühl, Moment, da ist irgendwas in meinem Hinterkopf. Ich weiß dazu irgendwas und habe dann zu Hause nachgefragt und dann in der versammelten Schwarmintelligenz meiner Familie rausgefunden, ja, dass eben mein Opa Rudi, als Soldat in Frankreich war und eine Woche nach der Normandie festgenommen wurde und eben dann als Kriegsgefangener in die USA gebracht wurde. Und das war was, das war irgendwie so verschollenes Wissen, also man wusste es irgendwie, aber nichts Genaues. Da ich hier ja jetzt lebe und arbeite und Zugang zu Archiven habe und Journalistin bin und meine Aufgabe ist es ja auch, Sachen rauszufinden, habe ich angefangen zu graben und habe dann quasi so ein Kapitel Geschichte über meinen Opa rausgefunden, das so keiner auch in der Familie irgendwie kannte. Es war sehr emotional tatsächlich.
Das glaube also, ich, ja.
Weil, also meine Großeltern beide kommen sind Sudetendeutsche aus Tetschen-Bodenbach, also quasi ganz knapp hinter der Grenze. Und der hatte in meiner Wahrnehmung, also die hatten nie einen Führerschein, die hatten nie ein Auto. Die haben auch irgendwie nie Urlaub gemacht oder wenn sie Urlaub gemacht haben, dann sind sie mit dem Zug nach Sylt gefahren oder ins Allgäu. Aber ich habe das nicht so wahrgenommen, dass die jetzt so weit gereist sind, sondern das waren halt meine Großeltern und die waren halt im Dorf und so war das irgendwie damals, auch für diese Generation vielleicht. Ja. Und dann stand ich eben in North Carolina auf so einem Acker, wo ich rausgefunden habe, dass mein Opa als ja Zwangsarbeiter da Tabak gepflückt hat und Pfirsiche während seiner Kriegsgefangenschaft. Und es war irgendwie so irre, diese Verbindung zu haben, dass dieser Mann, der für mich dieses Dorf quasi nie verlassen hat, aber in einem anderen Leben schon mal in den Vereinigten Staaten war und da mit dem Schiff hingefahren ist und in New York angekommen ist und an dieser Freiheitsstatue vorbeigefahren ist mit dem Schiff, ja. Das machen heute Touristen auf einem Luxusliner mit der Queen Elizabeth oder so. Das war schon sehr besonders, ja.
Liebe Gudrun Engel, ich weiß, ARD-Auslandskorrespondent oder Korrespondentin ist man auf Zeit. Sie sind jetzt seit bald 4 Jahren in Washington. Wie geht's für Sie weiter?
Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
Okay, ich höre raus, Sie würden gern noch ein bisschen bleiben.
Ach, ich find's schön hier, ja.
Ja, ja, ja. Sie sind eine, finde ich, taffe Frau, haben Biss. Und man muss ja als Studioleiterin den auch haben. Was ist Ihnen so ganz wichtig, auch im Umgang mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Klarheit, Transparenz, direkte Ansprache. Mhm. Also ich hasse es, wenn Entscheidungen ständig vertagt werden oder wenn in der Konferenz einer sagt, ja, müssen wir ja jetzt nicht entscheiden, können wir ja nachher nochmal, nein, jetzt. Mhm. Es wird nicht besser, wir können Entscheidungen verändern, wir können Prozesse überprüfen, wir können Sachen anpassen, aber wir schieben nichts vor uns her. Es wird nie besser, wenn man Sachen vor sich her schiebt.
Man muss nicht eine Nacht drüber
das
schlafen.
Das gilt übrigens nicht für die private Gudrun Engel, okay, die gerne mit der Steuererklärung wartet bis zum allerletzten Moment. Also, aber Sie haben mich nach meiner Studioleitung gefragt.
Wie sehr können Sie in dieser Position Freundin sein?
Ja, das ist schwierig tatsächlich, ne? Also da sagen wir ja schon mal, also Führung macht einsam. Das gilt schon auch, weil man muss ja schon eine professionelle Trennung finden im Zweifel. Und es ist natürlich schwierig, wenn man jemandem im Zweifel eine unangenehme Ansage machen muss. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass so ein Auslandsstudio auch ein bisschen wie eine Insel ist. Also wir sind ja hier alle Expats, sagt man. Das heißt, wir haben alle unser persönliches Nahfeld entweder mitgebracht oder wir sind zum Teil auch alleine hier. Und dann braucht man auch ja eine Gemeinschaft und ein Netz und so. Also es ist immer so ein bisschen wie so zwei Magneten. Manchmal zieht man sich so ein bisschen an und dann stößt man sich wieder so ein bisschen ab. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn man es schafft, außerhalb des beruflichen Kontextes Kontakte zu finden.
Sie haben vorhin schon vom Fahrradfahren gesprochen, aber ich weiß, Sie sind auch eine Schwimmerin. Sie haben das mal richtig gelernt, waren mehrfach badische Meisterin. Und die Elbe spielt da auch eine Rolle.
Ja, tatsächlich. Also aus zweierlei Gründen. Also über Opa Rudi haben wir schon gesprochen. Mhm. Und zu Opa Rudi gab es noch Oma Friedi. Und die hat tatsächlich immer erzählt, dass sie in der Elbe das Schwimmen gelernt hat, weil sie eben aus Tietjen-Bodenbach, also jetzt Tietjen, kam und sie hat in der Elbe schwimmen gelernt und auch immer Schwimmwettkämpfe gemacht und so hat sie es erzählt und das fand ich immer faszinierend. Und es gab im Jahr 2017 die Chance, an der Elbschwimmstaffel teilzunehmen. Das war eine Aktion vom Wissenschaftsministerium, die zeigen wollten, dass die Elbe, dass sich die Wasserqualität sauber verbessert ist. Hat, dass da wieder Fische angesiedelt wurden und so weiter. Und dann hat man über 475 Kilometer, glaube ich, oder so, oder vielleicht noch mehr, über verschiedene Etappen konnte man die Elbe schwimmen. Und ich hatte die Etappe von Riesa nach Torgau, bin nach Torgau gefahren mit dem Zug, mit der Regionalbahn, hab da gewohnt und hab dann da diese Etappe geschwommen. Das war ein ganz tolles Erlebnis und schöne Begegnungen gehabt. Also genau, die Elbe bin ich auch schon geschwommen.
Jetzt in Washington, wo gehen Sie schwimmen? Wie oft gehen Sie schwimmen?
Nicht so oft, wie ich möchte. Meine Mutter ruft mich manchmal an und sagt, Kind, du bist unerträglich, geh schwimmen, damit ich den Kopf wieder unter Wasser kriege. Also da kann ich am besten denken, wenn ich den Kopf unter Wasser habe und es um mich rum nur so ein bisschen blubbert. Es gibt hier das Aquatic Center, das ist so 10 Minuten von mir mit dem Auto, 20 Minuten mit dem Rad. Das ist die Winterstation zum Schwimmen. Und im Sommer, das ist das Fantastische hier in Washington, wir sind ja offiziell, haben wir hier tropisches Klima. Das heißt, wir haben auch sehr viele Moskitos, aber wir haben auch sehr viele Outdoor-Pools. Und das heißt, immer zwischen Mai und September kann man hier quasi im Freibad schwimmen. Und dann ist das der Ort. Dann im Sommer schaffe ich es auch viel öfter als im Winter. Also im Sommer finden Sie mich eigentlich jeden Tag am Pool.
Welche Wünsche, Träume, Ziele haben Sie derzeit?
Oh, wow. Berufliche oder private Frage?
Beides.
Ach, ich wünsche mir tatsächlich mehr Leichtigkeit. Und ich glaube, das kann man auch sowohl beruflich als privat nehmen. Genau. Also es ist viel los, sowohl in meinem beruflichen Kontext als auch im Privatleben natürlich, ne, mit Freunden und Familie und so. Und mehr Leichtigkeit würde in beiden Fällen, glaube ich, gut tun.
Okay. Liebe Gudrun Engel, ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg bei Ihrer Arbeit in Washington. Ich könnte jetzt sagen, wir sehen uns natürlich, wenn ich Sie im Fernsehen sehe.
Ich winke mal.
Ja,
winke
bleiben mal. Sie gesund und vielen Dank für diesen Sonntagsbrunch aus Washington.
Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Gudrun Engel berichtet für die ARD aus Washington. Politische Zusammenhänge kann sie wunderbar einordnen und erklären. Das macht auch unser Politik-Podcast. Diesen und andere Podcasts vom Sachsenradio bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Sounds App und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.